Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Auftakt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Eine Theateruraufführung in Karlsruhe. Die mögliche Zukunft des Internationalen Kongresszentrums ICC in Berlin und zwei neue Filme in den Kinos. Über all das werden wir sprechen. In Klagenfurt findet in diesem Jahr zum 50. Mal das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis statt. Der Wettbewerb ist eines der bedeutendsten Ereignisse im Literaturjahr und selbstverständlich immer auch ein Thema hier in Fazit. Auch gefürchtet wird der Wettbewerb, weil eine Jury die vorgetragenen Texte vor Publikum und laufenden Kameras live bewertet. Und dabei wird manchmal auch ganz schön ausgeteilt, das muss man erstmal wegstecken als Bewerberin, als Bewerber. 14 Kandidatinnen und Kandidaten treten an. Morgen früh um 10 geht's los. Am Sonntag dann werden die Preise verliehen. Wir werden dann in Fazit darüber berichten und mit der Gewinnerin oder dem Gewinner auch sprechen. Zur Eröffnung heute hat die 86-jährige Schriftstellerin Helga Schubert die traditionelle Rede zur Literatur gehalten. Meine Kollegin Andrea Gerg ist in Klagenfurt im ORF, wo der Wettbewerb und die feierliche Eröffnung stattfindet. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wir müssen mit dem Wetter beginnen. Eine Gluthitze auch am Wörthersee. Hat denn die Eröffnung wohltemperiert im Saale stattgefunden?
Nein, eben nicht. Das war auch gleich eine Neuerung. Heute mal vor dem ORF im neuen Ingeborg-Bachmann-Park. So heißt jetzt das Plätzchen vor dem ORF-Theater. Und das war natürlich schön. Alle saßen draußen. Es gab herrliche Musik. Und diese Hitze, die da noch so hing in der Luft, die hat schon ein bisschen vielleicht auf die hitzigen Debatten, die wir uns alle von der Jury erhoffen, eingestimmt.
Jetzt aber zu Helga Schubert, der Schriftstellerin. Ihre Rede trägt den Titel "Und führe uns nicht in Versuchung". Das ist eine Bitte aus dem Vaterunser. Was hat diese Bitte mit Literatur zu tun?
Ja, es geht in dieser Rede um den Glauben, ums Glauben können, auch was Ingeborg Bachmann, wie Helga Schubert sagt, wohl nicht möglich war. Es geht um Sprache und um Helga Schuberts Bachmann-Lektüre. Und sie sagt dann immer, sie erklärt eben, welchen Versuchungen sie bei der Vorbereitung auf diese Rede widerstehen musste, um sich nicht auch von all diesen biografischen Details, die bei Bachmann so verführerisch sind, mit ihrem schrecklichen Feuertod, mit ihren Liebesbeziehungen, davon wollte sie sich nicht verführen lassen. Und stattdessen verknüpft sie dann ihre Person auch mit der Lektüre von Bachmann-Texten und erinnert eben auch an ihre eigene, ja sehr doch bewegte Geschichte, die Helga Schubert mit diesem Bachmann-Preis hat. Hören wir sie mal kurz.
Ich erhielt die Einladung, in Klagenfurt zu lesen, im vierten Jahr des Wettbewerbs, im Jahre 1980, als ich 40 Jahre alt war. Ich freute mich sehr, war ich doch noch nie in meinem Leben in Österreich gewesen. Einen unveröffentlichten Text in dieser Länge hatte ich und die Zuversicht, es mit meinen Berufskollegen aus den anderen deutschsprachigen Ländern aufnehmen zu können. Der inoffizielle Kurs der DDR-Mark zur bundesdeutschen D-Mark war 7:1. Aber das Fernweh überwog alles.
Also sie durfte dann ja nicht fahren nach Klagenfurt, allerdings dann 7 Jahre später, da war sie dann 3 Jahre lang Jurorin und 2020 dann als 80-Jährige, da hat sie den Bachmann-Preis gewonnen. Das zeigt also auch, wie viel Zeitgeschichte in dieser Veranstaltung steckt und sich darin spiegelt. Also das war eine tolle Rede, fand ich sehr gehaltvoll und poetisch. Mhm.
Auch der Juryvorsitzende hält zur Eröffnung eine Rede. Das ist der Österreicher Klaus Kastberger. Er ist Professor für neuere deutschsprachige Literatur und Leiter des Grazer Literaturhauses. Er hört nach diesem Wettbewerb als Juryvorsitzender auf. Wovon hat er denn gesprochen?
Ja, also er hat ja letztes Jahr so eine richtige Brandrede gehalten gegen Sparmaßnahmen in der Kultur und war sehr engagiert und das hat er diesmal quasi weitergeführt. Das hat er aber Klagenfurt in diesem Jahr gelobt, erstaunlicherweise, weil vieles wieder aufgestockt wurde, das Preisgeld ist erhöht worden, der Nachwuchswettbewerb ist wieder eingeführt worden und er hat sich dann so ein bisschen über das Sparen in Deutschland lustig gemacht, über unseren Kulturstaatsminister und er hat nochmal ganz deutlich gesagt, worum es eigentlich bei diesem Wettbewerb und bei dieser ganzen Sache, dass man da tagelang Literatur hört und auch die Diskussion darüber, worum es dabei eigentlich geht. Hier Klaus Kastberger.
Die Leute schauen auch deshalb so gern den Bachmann-Preis, weil sie hier unmittelbar bei etwas dabei sein können, was sich ansonsten meist nur im Verborgenen abspielt. Die Kameras, die hier mitlaufen, zeigen praktische Anwendungsfälle der Urteilskraft und legitimieren dabei das ästhetische Werturteil auch deshalb, weil sie es nicht als ein fertiges Produkt dogmatisch verkünden, sondern es in der ganzen Komplexität seines Entstehens zeigen. Gerade auch solche Wunder haben eskalierende Gesellschaften nötig.
Also was er meint, ist ja, dass mehr Transparenz als hier gibt es ja eigentlich gar nicht, weil man kann ja den Juroren quasi beim Denken und beim Urteilfällen zusehen. Und das ist natürlich irgendwie tatsächlich eine Sache, die unbedingt erhaltenswert ist.
Es war, wie Sie es schildern, Frau Gerg, inhaltlich ja wohl ein wirklich guter Einstieg in das Jubiläumsjahr. Steht denn da etwas Besonderes an?
Ja, also wie gesagt, die Eröffnung wurde zum ersten Mal auch in Dreisat im Fernsehen übertragen, in einer gestrafften Form. Sonst gab es das nur als Stream. Normal geht es erst mit den Lesungen los, die morgen um 10 beginnen. Das Preisgeld wurde von 25.000 auf 30.000 Euro erhöht. Und wie gesagt, das Stadtschreiberstipendium war weg. Der Bürgermeisterempfang, letztes Jahr auch der Häschenkurs, also dieses vorgelagerte Nachwuchs-Workshop-Veranstaltung, den gibt's alles wieder. Und es gibt morgen einen Straßenfest zum Jubiläum vor dem neu gegründeten Ingeborg-Bachmann-Haus. Also es scheint da nochmal Aufwind zu geben, nachdem ja schon letztes Jahr alle dachten, mit 50 war es jetzt das, aber es geht offenbar weiter.
14 AutorInnen werden unveröffentlichte Texte lesen. Geben Sie uns doch einen kurzen Ausblick auf das Feld der Eingeladenen.
Ja, also es sind 10 Frauen und 4 Männer. Das finde ich ist ja schon mal eine Ansage, gerade wenn man an die Debatten denkt in letzter Zeit um Damentoiletten, Geschnatter, wie Dennis Scheck das nannte, und niedrige Vorschüsse. Und es sind einige dabei, die schon Beachtliches veröffentlicht hatten, etwa Ozan Keskinkelic, dessen Roman Hundesohn im Herbst richtig für Aufsehen gesorgt hat, der auch den Aspekte Literaturpreis bekommen hat. Ich bin gespannt auf einige, besonders heute auf die Münchner Autorin Slata Roschal, die hat in einem Interview schon angekündigt, dass sie sich nicht anhören will, was die Jury über ihren Text sagt, sondern einfach gehen will nach der Lesung. Damit wirft sie ja so eine Grundbedingung von Klagenfurt über den Haufen. Das könnte irgendwie ganz interessant werden. Es sind auch ein paar Sprachkünstler dabei, da sind die Debatten dann meist recht hitzig und das passt ja, wie wir anfangs schon gesagt haben, dann sehr gut zum Wetter.
Angeblich hat ja noch nie jemand gewonnen, der den Auftakt beim Lesen gemacht hat, den machen musste. Wen hat's denn diesmal für die Startposition getroffen?
Ja, auch eine vielversprechende Kandidatin, Fiona Sironitsch, die war mit ihrem Debütroman Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das, finde ich, ist schon mal irgendwie eine Vorlage. Vielleicht hebelt sie ja das Menetekel dieses Auftakts morgen mal aus und wird richtig erfolgreich. Ich bin gespannt.
Andrea Gerg in Klagenfurt, besten Dank. Wir berichten täglich hier in unserem Programm vom Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Am Samstag gibt's gleich 2 Sondersendungen live aus Klagenfurt. Die Lesart am Samstagvormittag um 11 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und abends 2 Stunden im Deutschlandfunk von 20 bis 22 Uhr mit vielen illustren Gästen, zum Beispiel dem Büchner-Preisträger Josef Winkler. Und am Sonntag dann, wie schon gesagt, hier in Fazit das Gespräch mit der Bachmann-Preisträgerin oder dem Bachmann-Preisträger. Der Schriftsteller Caleb Erdmann, er hat in diesem Jahr den Kleist-Förderpreis für neue Dramatik erhalten für sein Theaterstück Debritz. Dieser Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für neue Theaterstücke und ist nicht nur mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro verbunden, sondern auch mit einer Uraufführungsgarantie, wie es so schön heißt. Und dieser Garantiefall ist heute eingetreten. Das Badische Staatstheater in Karlsruhe hat die Uraufführung von Debritz übernommen. Regie geführt hat die Karlsruher Oberspielleiterin Britt Bartkowiak. Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit die Premiere gesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Wetzel, einen schönen guten Abend.
Ebenso, guten Abend.
Ich denke, wir könnten uns am besten dem Stück nähern über den Titel. Wer oder was ist denn Debritz?
Ja, Debritz ist ein Ort in Thüringen, allerdings ein fiktiver Ort, aber ein Ort mit sehr realen Problemen. Hitze, Dürre, Landflucht, Einsamkeit, Krisenmüdigkeit. Keiner will dort leben, es stinkt aus den Gullis und deswegen wird der Ort immer trostloser und alles wirkt wie verdorrt und ausgeblichen. Wir können ja mal kurz reinhören in den dortigen Blues der EinwohnerInnen.
Alles Schatten gleich noch mir strahlen. Saugen die Farbe aus den Gardinen und das Glänzen aus dem Autolack. Gott, ein Gelbstich wie auf alten Fotos.
Ein Gelbstich, wenn der erstmal da ist, dann kriegt man den nicht mehr heraus. Ein Gelbstich ist ja kein Schmutz, den man bloß abzuwaschen braucht.
Ein Gelbstich. Der gehört zu dem Ding dazu, auf dem er liegt.
Welche Personen harren denn noch in Debritz mit diesem Gelbstich aus, Frau Wetzel? Aus welcher Perspektive erzählt denn der Autor Erdmann diese Geschichte?
Ja, also der ist vor allem die Hauptfigur Peggy, die junge Frau, die wir eben gehört haben. Und auch noch ihr Freund Mike, der hat früher mal in einer Klinik in der Nähe gearbeitet, aber die musste schließen, war nicht rentabel. Und jetzt sitzt er die meiste Zeit apathisch und Erdnüsse futternd vor dem Schweinestall von Peggy. Denn Peggy wollte zwar eigentlich auch weg aus Debritz, aber ihre Eltern starben bei einem Autounfall und Peggy hat es nicht übers Herz gebracht, deren Bauernhof einfach aufzugeben. Aber sie droht jetzt bankrott zu gehen. Es ist einfach zu trocken in Debritz. Die Zuckerrüben sind ganz klein und schrumpelig und die Schweine bluten aus den wunden Nasen. Und dann vermengt sich auch noch die alte Sohlequelle mit dem Grundwasser. Peggy ist verzweifelt und wendet sich an den Bürgermeister von Debritz.
Bürgermeister, es ist Zeit. Man muss die Sohlequelle trockenlegen.
Was? Was hören wir da?
Die Quelle trockenlegen?
Das hieße Debritz zu kastrieren.
Ja, man legt doch die größte Binnensalzstelle Europas nicht trocken wie ein leckes Rohr.
Es ist nicht nur der Reichtum dieser Stadt,
sie ist
hier geflossen.
Kulturlandschaft.
Von überregionalem Glanz.
Was ist mit Quelle?
Strandaster.
Und Salzwermut.
Die nur im Sohleboden gut geht.
Ja, und nicht zuletzt der dreistachelige Stichling.
Der dreistachelige Stichling, das hört sich erstaunlicherweise ja ganz lustig an, was wir da gehört haben. Hat denn Erdmann im Kern eine Komödie geschrieben?
Ja und nein. Also Caleb Erdmann hat vor allen Dingen einen prallen Genre-Mix vorgelegt. Die Jury des Kleist-Förderpreises lobte ja diese Mischung aus Farce, Märchen, Satire und Sozialdrama. Das alles ist es auch, aber die Regisseurin Brit Bartkowiak hat mir vorab erzählt, dass ihr besonders gut gefallen hat, dass es eben auch viele komische Stellen gibt und die hat sie dann auch besonders herausgestellt. Und ihr Konzept geht auch auf. Also zur Komik trägt auch bei, dass sie die vielen Rollen mit nur 5 Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt hat, die deswegen ständig in andere Rollen schlüpfen müssen und teilweise kaum Zeit haben, das Kostüm zu wechseln, was sie aber eben nicht versteckt, sondern ja, wir bekommen das als Publikum mit, denn teilweise funktionieren die Auf- und Abgänge durch den Zuschauerraum und manchmal muss da jemand auch noch ganz schnell in den Ärmel seines neuen Kostüms schlüpfen, während er für eine neue Rolle auf die Bühne stürmt.
Apropos Bühne, Frau Wetzel, in welchem Setting spielt denn das Ganze?
Ja, also das Bühnenbild ist eher karg und abstrakt. Also es besteht aus lauter großen schematischen Salzkristallen aus so einer Art, ja, Pappe oder Sperrholzpappe, aber nicht eben weiß glänzend, wie man das vielleicht bei Salzkristallen erwarten könnte, sondern stumpf, gelblich, bräunlich, eben mit Gelbstich, wie wir am Anfang gehört haben. Und diese Salzkristalle sind aufeinander gestapelt wie Bauklötze. Und daraus kann man dann mal eine Liege bauen, auf der zum Beispiel Simone aus Böblingen gerne liegt, die als eine der letzten Gäste in der Salzgrotte kurt. Oder daraus wird dann auch flugs mal eine Bar, in der die, ja, oder an der die Debritzer dann stehen und ihren Frust hinunterspülen.
In der Stückbeschreibung heißt es, das Stück hätte auch märchenhafte Züge. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt einen Salzgeist, also zumindest gibt es eine Sage, die erzählt, dass unter der Erde ein Geist in der alten Saline lebt und über Debritz wacht. Peggy glaubt aber natürlich nicht an diese alten Geschichten und meint, dass die nur dazu da sind, die Leute zu beschwichtigen und ihnen einzureden, dass alles Schicksal sei und der Salzgeist über ihr Leben eben bestimme. Im Traum trifft sie dann den Salzgeist, der so aussieht wie Kaiser Barbarossa, aber der hat überhaupt keinen Bock, sich um die Bewohnerinnen und Bewohner von Debritz zu kümmern. Der spielt lieber Bottle Flip mit Vita-Cola-Flaschen. Und Antonia Mohr spielt diesen eitlen, nutzlosen Salzgeist ganz wunderbar und lustvoll und schäkert und schimpft mit dem Publikum. Und sie nutzt auch diese ungewöhnliche Bühnensituation, denn wegen der Generalsanierung des Badischen Staatstheaters mussten wir im Foyer sitzen. Und Antonia Mohr als Salzgeist nutzt also diese aufgezwungene Nähe zum Publikum dann sehr spielerisch.
Nach dieser Beschreibung und ein bisschen auch einer Bewertung jetzt insgesamt Ihr Fazit, Frau Wetzel?
Ja, also Caleb Erdmann kann definitiv gute Dialoge schreiben und liefert gutes Schauspielerfutter. Und das Karlsruher Ensemble hatte sichtlich Spaß daran. Und manche Figuren sind zwar etwas klischeehaft geworden, also zum Beispiel Simone aus Böblingen, die sich in ihrem rosa Frottee-Bademantel als reiche Gönnerin aus dem Westen ausspielt, um Debritz zu retten. Oder ja, zumindest mal das Streetball-Turnier, das künftig natürlich dann ihren Namen tragen soll. Und der Bürgermeister ist natürlich ein opportunistischer Schleimer. Aber obwohl das eben klischeehaft ist, ist es in dieser Version wirklich lustig und nur an wenigen Stellen dann auch etwas drüber. Und ja, auf jeden Fall sind es sehr wichtige, ernste Themen, die in dem Stück behandelt werden. Und Caleb Erdmann schafft es, sie ohne erhobenen Zeigefinger ins Publikum zu bringen. Und ich finde, das ist eine echte Leistung. Und ja, dass in Sachen drohender Klimakollaps, dass es da 5:12 ist, kann man in diesen Tagen in Karlsruhe hautnah erleben. Denn seit Tagen hat es hier über 35 Grad und es kühlt in dieser aufgeheizten Stadt auch kaum noch ab. Und da kann man sich dann sehr gut einfühlen in die bedrohliche Hitze von Debritz.
Der Kleist-Förderpreis für das Theaterstück Debritz von Caleb Erdmann. Die Uraufführung heute Abend am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Marie-Dominik Wetzel hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Wetzel, Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank, auch Ihnen. Tschüss.
Das Internationale Kongresszentrum ICC in Berlin ist eines der wenigen wirklich ikonischen Gebäude der Stadt. In den 70er Jahren gebaut, wurde es von vielen Nutzern als bestes Kongresszentrum der Welt gepriesen. Andere fanden den silbernen Koloss immer deplatziert. Wie ein Raumschiff scheint das ICC tief im Westen der Stadt neben einem Autobahnkreuz gelandet zu sein. Seit 12 Jahren steht es leer, weil die Betriebskosten und eine notwendige Sanierung erstmal nicht zu bezahlen sind. Immer wieder gab es Diskussionen um einen Abriss des Gebäudes, das übrigens seit 2019 unter Denkmalschutz steht. Hat es jetzt vielleicht eine Zukunft? Bei einer Pressekonferenz wurde heute ein Konzept für die künftige Nutzung vorgestellt. Marietta Schwarz war dabei.
Dauert noch ein bisschen, wird aber mega. So steht es seit ein paar Tagen in großen Lettern an der Fassade des ICC. Ein Satz, der das Herz ein bisschen höher hüpfen lässt. Klar, das ist durchschaubarer Agenturjargon, aber man wünscht diesem internationalen Kongresszentrum schließlich nur das Beste.
Wir können diesen Tag unter ein Motto stellen. Meine Damen und Herren, so weit wie heute waren wir noch nie. Das haben wir auch auf dem Weg hierher öfter gesagt. Und wir haben draußen an unserem Haus einen Spruch, dauert noch ein bisschen, aber wird mega.
Als Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey diesen Satz bei der Pressekonferenz mit dem gewohnten Optimismus ins Mikrofon stößt, klingt es nach einem freundlichen Appell an die Geduld. Der Stillstandsbetrieb kostet die Stadt jährlich 2 Millionen Euro, so Giffey. 2032 soll das neue ICC als einzigartiger Standort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft an den Start gehen. Ein ehrgeiziges Ziel. Die baulichen Voraussetzungen dafür schafft die Projektpartnerschaft Quartier ICC, darunter auch 3 namhafte, aber sehr unterschiedliche Architekturbüros. Graft-Architekten, Max Dudler sowie Schneider und Schumacher. Büros, die mit großen Aufträgen auch im Kulturbereich erfahren sind. Zudem ist das Ingenieurbüro Arup mit an Bord sowie die Projektentwickler von Colored Fields, auf deren Referenzliste das Leipziger Spinnereigelände steht. Ein Team, dem man die Faszination für die bestehende Architektur abnimmt. Thomas Willemeid von Graft erinnert an den Geist der Entstehungszeit.
Natürlich ist es eine gewisse Maschinenästhetik, eine Technikbegeisterung, die wir da finden. Aber wenn Sie drin waren in dem Gebäude, dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Und das ist eben diese sehr, sehr organische Haltung, also die weiche Linienführung. Ein sehr, sehr menschliches Gebäude und bis in die Dekoration fast eine Pop-Architektur. Also eine sehr, sehr freundliche und eben sehr optimistische Architektur oder Architekturhaltung.
Zehntausende Besucher konnten sich 2021 von dieser architektonischen Ausstrahlung überzeugen, als Thomas Oberender, damals Intendant der Berliner Festspiele, im ICC das Festival The Sun Machine is Coming Down veranstaltete. 10 Tage lang stand das ICC für alle offen. Die Überzeugung ist seither gewachsen, dass man mit diesem Berliner Centre Pompidou irgendwas Tolles machen muss. Konzerte, Fashion Weeks, Kongresse, Kunstmessen, all das wäre denkbar. Heute war davon wenig die Rede. Es ging um Architektur und Städtebau. Möglichst viel von dieser Ikone ICC soll erhalten werden. Der große Saal möglichst unangetastet, der kleinere hingegen zurückgebaut werden. Man stellt sich ein lebendiges Quartier rund um die Uhr vor, aber wer dort agiert, bespielt, gestaltet, ob zum Beispiel die Berliner Philharmoniker ihr Ausweichquartier aufschlagen können, das alles ist bislang völlig offen. Die einzig eindeutige Aussage von Wirtschaftssenatorin Giffey: finanziell hält sich das Land Berlin daraus.
Und es wird so sein, dass wir auch eine gemeinsame Verantwortung haben, diesen Ort weiterzuentwickeln. Aber es ist klar, es sind keine Haushaltsmittel dafür vorgesehen. Ja, das muss aus anderen Quellen kommen. Und es wird bedeuten, dass es hier auch potente Mieter geben muss, die eben, wenn sie hier ein Restaurant machen wollen oder wenn sie ein Coworking Space oder was auch immer, ein Geschäft, ein Atelier, einen Workshop machen wollen, dann werden sie auch dafür Miete zahlen müssen. Sie werden auch Baukostenzuschüsse zahlen müssen. Sonst wird es nicht funktionieren.
Im Publikum des Pressetermins sitzt auch der Kulturunternehmer Jochen Sandig, der unter anderem zusammen mit der Choreografin Sascha Walz das Radialsystem gegründet hat. Sandig war 1990 auch an der Gründung des Tacheles beteiligt, ein Ort, dem durch die kommerzielle Entwicklung jeder Charme ausgetrieben wurde. Doch dazu kein Wort.
Das Gebäude selbst ist natürlich eine Ikone der Architektur und ich glaube, diese Idee, dass das ein Ort ist, der auch dauerhaft stetig geöffnet ist, also diese Idee von 24/7, halte ich für extrem attraktiv für Berlin. Ich glaube allerdings, dass das Land Berlin da ein bisschen naiv rangeht, zu denken, dass das Ganze sich in sich komplett selbst tragen wird.
Er hoffe auf eine vielfältige Kultur an diesem Standort, die auch die freie Szene mitdenkt.
Wenn das Ganze an der sogenannten freien Szene vorbeigedacht wird, dann halte ich das tatsächlich für ein schwieriges Projekt.
Fazit? Her mit den Visionen und vielleicht ein bisschen weniger sportlicher Ehrgeiz mit dem Fertigstellungstermin, damit das Projekt ICC nicht die nächste Panne, sondern wirklich mega wird.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine bronzene Stele in Form eines stilisierten Baumstamms erinnert seit heute offiziell an die Zeugen Jehovas, die während des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Das Mahnmal steht im Berliner Tiergarten und wurde von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas errichtet, nach einem Bundestagsbeschluss vor 3 Jahren. Zur Einweihung kamen neben Angehörigen der Zeugen Jehovas Bundestagspräsidentin Klöckner und Kulturstaatsminister Weimer. Carsten Dippel.
Hervorgehoben wurde der Mut und die Standhaftigkeit der Verfolgten, die trotz der Repressalien an ihren Überzeugungen meist festhielten. Mehr als 15.000 Anhänger der Glaubensgemeinschaft, damals meist als Bibelforscher bezeichnet, wurden im nationalsozialistisch besetzten Europa verfolgt. 4.500 in Konzentrationslager verschleppt, mindestens 1.800 von ihnen ermordet. Darunter etwa 300 junge Männer, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung den Kriegsdienst verweigerten und hingerichtet wurden.
In Großbritannien sind Museen und Galerien nicht ausreichend vor Diebstählen und Cyberangriffen geschützt. Abgeordnete des britischen Parlaments haben darauf aufmerksam gemacht und schlagen Alarm. Sie sehen wegen der mangelnden Sicherheit wertvolle Sammlungen in Gefahr. Der Diebstahl tausender Exponate aus dem British Museum und eine Cyberattacke auf die British Library hätten gravierende Schwachstellen offenbart, heißt es in einem Bericht des Haushaltsausschusses. Den Abgeordneten zufolge versäumte es die Regierung bisher, eine Strategie zu entwickeln, um solche Vorfälle zu verhindern. Der Haushaltsausschuss fordert für britische Museen eine bessere physische Sicherheit und eine stärkere Überwachung der digitalen Infrastruktur. Der inhaftierte chinesische Medienunternehmer Jimmy Lai ist mit dem Freedom of Speech Award geehrt worden. Der Auslandssender Deutsche Welle zeichnet damit Persönlichkeiten aus, die sich für die Pressefreiheit engagieren. Lai hatte 1995 in Hongkong die prodemokratische Zeitung Apple Daily gegründet, die nach seiner Festnahme 2020 schließen musste. Der 78-Jährige sitzt seit mehr als 5 Jahren im Gefängnis. Er ist nach dem von der chinesischen Regierung eingeführten nationalen Sicherheitsgesetz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. In Mexiko haben Archäologen eine im Regenwald verborgene Maya-Stätte entdeckt. Sie besteht aus einer 13 Meter hohen Pyramide, Altären, palastartigen Gebäuden, Plätzen, Wasserkanälen und einem Stein mit einer eingravierten Enthauptungsszene. Das Areal im Biosphärenreservat Calakmul im Bundesstaat Campeche ist rund 15 Hektar groß. Es stammt aus der Zeit zwischen 600 und 900 nach Christus. Die Stätte befand sich unter dichtem Dickicht. Die Archäologen vermuten, dass sie deshalb außergewöhnlich gut erhalten ist und nicht geplündert wurde. Der Besuch der Aussichtsplattform der Hamburger Elbphilharmonie ist bald nicht mehr umsonst. Nach Angaben der Kulturbehörde der Hansestadt werden ab Anfang Oktober 5 Euro Eintritt pro Person fällig. Mit den Einnahmen sollen die Betriebskosten gedeckt und der Hamburger Kulturetat entlastet werden. Die Plaza, eine Panoramaebene in rund 37 Metern Höhe, ist seit der Eröffnung der Elbphilharmonie 2017 ein beliebtes Ziel für Touristen.
Das vergangene Wochenende war das schlechteste Kinowochenende des Jahres. Bei hochsommerlichen Temperaturen wollen viele Menschen einfach nicht ins Kino gehen. Warum eigentlich nicht? Und dann haben auch noch die deutschen Fußballer bei der WM gespielt. Also an der Spitze der deutschen Kinocharts stand der Horrorfilm Backrooms. Wir haben ihn vorige Woche hier in Fazit vorgestellt am vergangenen Mittwoch. Und auch diese Woche wird es eine amerikanische Produktion geben, einen amerikanischen Horrorfilm jenseits von Hollywood, der bestimmt sein Publikum auch in Deutschland finden wird. Obsession, du sollst mich lieben. So heißt das Werk. In den USA ist er noch erfolgreicher als Backrooms. Jörg Taschmann, als wir vorige Woche hier in Fazit über Backrooms gesprochen haben, da haben wir uns beide als nicht wirkliche Anhänger des Horrorgenres geoutet. Und schon kommt die nächste Horrorsensation ins Kino, Obsessions. Wie viel Horror steckt denn diesmal da drin?
Nun ja, Horrorfilme kommen ja manchmal im Gewand von Teenie-Filmen oder etwas anderen Coming-of-Age-Filmen daher. Und Obsession ist da in gewisser Weise auch so ein verkappter Liebesfilm der 20-somethings. Und etwas treffender als dieser dümmliche deutsche Nebentitel Du sollst mich lieben wäre vielleicht gewesen, dann zu sagen, wenn aus Liebe Horror wird. Es geht hier nämlich um zwei Arbeitskollegen, die in einem Musikgeschäft jobben, irgendwo in Amerika, in einer Kleinstadt. Da ist einerseits der sehr schüchterne und ziemlich verklemmte junge Mann, den alle nur Bär nennen, der ist unsterblich in die hübsche Niki verknallt und die sind beide sowas wie beste platonische Freunde und selbst als Bär Niki im Haus nach Hause bringt, vermag er es immer noch nicht, ihr auch nur ansatzweise seine Liebe zu suggerieren, geschweige denn zu offenbaren. Aber dann löst der Film das mit so einem Art Hokuspokus-Trick, denn Bär hat sich eine Wünschelrute gekauft, die zerbricht er und wünscht sich die uneingeschränkte Liebe Nikis, die plötzlich völlig verändert ist.
Das klingt so, wie Sie es beschreiben, Herr Taschmann, ja fast ein bisschen übersinnlich, übernatürlich, fast wie in Science Fiction. Wie wird das denn erzählt und inszeniert?
Ja, der Film ist im besten Sinne, finde ich, so ein B-Picture, also so ein preiswert gedrehter Genrefilm mit auch völlig unbekannten, aber sehr überzeugenden Darstellern. Und es wird jetzt nicht groß mit Special Effects gearbeitet, das wirkt ganz natürlich. Man sieht eben nur, dass diese Niki plötzlich irgendwie so bipolar geworden ist. Sie ist nicht mehr natürlich, sie lacht schräg, benimmt sich manchmal fast wie so eine Puppe, alles scheint übertrieben. Und da können wir auch mal ein bisschen reinhören in einer Szene, die in einem Restaurant beginnt als romantisches Date.
Bär, ich liebe dich so, 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 so sehr. Ich glaube, ich kann ohne dich nicht mehr leben.
Das heißt also, du liebst mich mehr als alles andere?
Ja, mehr als alles andere.
Niki, hat dein Vater wirklich Krebs?
Nein. Nein, nein, nein.
Was?
Nein, 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 was? Nein, nein, tu das nicht! Ich dachte, wir haben ein schönes Date!
Haben wir!
Wieso ist das wichtig? Ich dachte, wir haben ein schönes Date!
Haben wir! Haben wir! Haben wir! Ist schon gut.
Ja, also hier eine Szene eben aus dem Film, wo das so langsam losgeht, dass sie auch anders wird. Dann wacht sie aber ab und zu fast wieder so auf, ist dann wieder so diese alte Niki und versteht sich irgendwie selbst nicht mehr. Und diese eher dämonisch liebende Niki, die wir auch gerade so gehört haben, die gewinnt dann eben immer mehr die Oberhand, je länger der Film dauert und wird vor allen Dingen krankhaft eifersüchtig und possessiv.
Und wo bleibt nun der Horror?
Also der Regisseur Cary Barker, der macht das eigentlich richtig gut, weil er lullt uns erst in so eine Art Beziehungsdrama ein und dann ertönt immer mal wieder so suggestiv bedrohliche Musik und völlig überraschend wird es dann auch mal heftig, dann auch blutig. Und ich habe den Film so am Wochenende bei so einer ausverkauften Preview um 22 Uhr gesehen. Da waren sehr viele junge Frauen, so Mitte, Anfang 20, die dann auch immer schön laut aufgeschrien haben. Aber auch die Männer, die da waren, bekamen einen ordentlichen Schreck und einer meinte dann am Ende des Films zu seiner Partnerin und wisse nicht mehr, wie er noch Nacht nachts schlafen solle. Aber es ist eben, man kann diesen Film auch auf einer anderen Ebene sehen. Was passiert denn, wenn ein Mann sich eine Frau wünscht, die ihm alle Wünsche erfüllt, aber unter der Bedingung, dass er nur noch ihr gehört? Und was ist Liebe und was ist Besessenheit und was ist die Projektion von Liebe? Insofern ist es nicht nur ein gut gemachter Genrefilm, sondern ich fand ihn auch sehr interessant und sehr vielschichtig. Und ein Phänomen ist dieser Film auf jeden Fall, weil der funktioniert irgendwie weltweit.
Der US-amerikanische Horrorfilm Obsession, Du sollst mich lieben von Curry Barker. Um Liebe geht es, glaube ich, auch im nächsten Film, den Sie uns vorstellen, Herr Taschmann, die französische Produktion Couscous und Geheimnisse. Geht es darin auch um, ja, so eine gefährliche, eine toxische Liebe?
Nein, in dem Fall hier nicht. Also Mehdi ist ein junger Koch, dessen Familie einst aus Algerien nach Frankreich kam. Zusammen mit seiner französischen Freundin Léa möchte er das Restaurant seines Chefs übernehmen. Aber er führt eigentlich zwei Leben. Eins mit Léa und eins für seine Mutter und seine Familie. Und seine Mutter will beispielsweise für einen ihrer Enkel eine feierliche Beschneidung ganz traditionell ausrichten. Nur der kleine Junge hat davor Angst. Und Onkel Mehdi lässt sich dann etwas einfallen, was völlig schief geht, wie man hier auch mal kurz hören kann.
War gar nicht schlimm, oder? Mami hat ein richtig großes Geschenk für dich.
Hab ich's nicht gesagt?
Was ist das?
Papa wollte mir nicht den Pillermann abschneiden lassen. Und Onkel wollte, dass ich Tomatensauce drauf mache.
Was?
Mama, das ist doch...
Nein, Fatima, bleib bei uns. Fatima, komm schon.
Also Fatima, die Mutter, die fällt dann gerne mal in Ohnmacht, wenn es nicht ganz so läuft, wie sie das möchte. Also es ist ein Film über Traditionen aus der Heimat, in dem Fall Algerien, aber eben auch neuen Realitäten. Und Mehdi hat wirklich das Problem, dass er sich überhaupt nicht traut, seiner Mutter zu erzählen, dass er eine französische Freundin hat. Aber weil die französische Freundin Lea auch immer mehr Druck auf ihn ausübt und unbedingt die Mutter und die Familie kennenlernen will, da heuert Mehdi die extrovertierte Barbesitzerin Suhila an, die nun seine falsche Mutter spielt und an dieser Rolle immer mehr Gefallen findet.
Das erinnert aus der Ferne ein bisschen an das Musical La Cage aux Folles von Jerry Herman. Herr Taschmann, ist denn Couscous und Geheimnisse ja sowas wie eine Komödie oder vielleicht sogar ein bisschen eine Klamotte?
Also es hat immer mal wieder komödiantische Züge, aber es ist glücklicherweise keine Klamotte, denn auch wenn das Drehbuch und diese Prämisse etwas konstruiert sind, das ist auch nicht klischeefrei, also gerade wenn es um die Gegensätze zwischen Leas Eltern geht, so gut, bürgerlich, wohlhabend, Weinliebhaber und dann Mehdis Mutter sehr traditionell, die möchte eben noch eine arrangierte Ehe und will bei den Töchtern nicht wahrhaben, dass sie Ehe- oder Männerprobleme haben, aber dennoch bekommt die Geschichte so ihren eigenen Drive, ist voller Humor und immer mit diesen dramatischen Untertönen. Und es geht schon um den Generationenkonflikt der eingewanderten Algerier der zweiten Generation. Es geht aber auch um Lügen und Notlügen. Und ganz stark ist hier der Auftritt von Hiyam Abbas. Die ist eben diese falsche Mutter, die so erfrischend offen und ehrlich ist und die meisten Konventionen einfach über den Haufen wirft. Und dann steht so nach hinten heraus, je länger der Film dauert, eine ebenso unterhaltsame wie auch immer besser werdende Dramödie, würde ich sagen, bei der man sehr viel lachen kann, die aber eben auch ganz gut ernste Themen verhandelt.
Die französische Produktion Couscous und Geheimnisse. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Unter Shermin Langhoff war das Berliner Maxim Gorki Theater das wichtigste Haus für postmigrantische Themen. Mit ihrem Abschied veränderte sich jetzt aber auch das Profil des Gorki drastisch. Bedeutet das das Ende des postmigrantischen Theaters? Darum geht's im neuen Theater-Podcast. Zu Gast diesmal die Essener Intendantin Selene Kara und der Regisseur und Autor Hakan Savaş-Mijan. Er beschreibt, warum postmigrantisch viel mehr ist als die Frage nach der Herkunft.
Ich habe erst im Laufe der Jahre überhaupt das viel mehr verstanden und wahrgenommen. Und ich kenne natürlich auch die Wichtigkeit von so einem Begriff, wie so ein Label. Weil dieses Logo vom Ballhaus Neuningstraße war ja so ein schwarzer Hund, so ein Bastard von der Straße. Hat natürlich eine gewisse Haltung zu der Gesellschaft gegenüber mit einem Stinkefinger und mit der Haltung von, ja, guckt mich doch an. Da, hier bin ich und das ist meine Geschichte. Jetzt hört ihr mal zu. Und das ist genau die Haltung, die diese Arbeit und diese Bewegung bestimmt hat. Aber die Menschen, die das gemacht haben, sind so unterschiedlich. Die haben solche unterschiedliche Herkünfte. Und wenn wir das Wort benutzen, postmigrantisch, ist da ja migrantisch drin. Und ich, zumindest in meiner Arbeit, habe versucht, immer das aus einer sozialen Klasse herauszusehen. Dass dieser bestimmende Faktor nicht die Herkunft ist, sondern soziale Herkunft, Arbeiterklasse.
Hakan Savaşmijan über das migrantische Theater, was daraus nach dem Wechsel in der Intendanz am Gorki in Berlin wird. Darum geht's im neuen Podcast, zu finden überall, wo es Podcasts gibt und unter deutschlandfunkkultur.de. Mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt haben wir unsere heutige Fazitsendung begonnen. Mit der Namensgeberin wollen wir unsere Sendung vor der Kulturpresseschau nun runden. Ingeborg Bachmann, vor 100 Jahren wurde die Schriftstellerin geboren. In unserer Sendung Vollbild hat die Schauspielerin Sandra Hüller erzählt, was ihr Ingeborg Bachmann bedeutet.
Ich finde tatsächlich eine Welt ohne sie schwer vorstellbar. So wichtig ist sie, ist ihre Sicht auf die Dinge. Mich haben ihre Gedichte, die Lyrik, die sie geschrieben hat, als Jugendliche sehr abgeholt.
Sandra Hüller. Ab morgen ist sie zu sehen in dem Dokumentarfilm Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal war. Ich existiere nur, wenn ich schreibe. Ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe. Das hat Bachmann 1971 gesagt, 2 Jahre vor ihrem Tod. Was für eine extreme, radikale Aussage, ein existenzialistisches Entweder-Oder. Morgen also, vor 100 Jahren wurde sie geboren. Wir hören ein Porträt von Katrin Krämer.
Musik sei das größte Ausdrucksmittel, sagte sie. Und Ingeborg Bachmann spielt Klavier und komponiert, noch bevor sie zu schreiben anfängt. Erhalten geblieben sind aber nur ihre umfangreichen Wortkompositionen.
Ihr Worte auf, mir nach. Und sind wir auch schon weiter, zu weit gegangen? Geht's noch einmal weiter? Zu keinem Ende geht's.
Die Worte folgen Ingeborg Bachmann und Ingeborg Bachmann verwandelt sie in die ihr eigene hymnische Sprache.
Erklär mir, Liebe. Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind. Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan. Dein Herz hat anderswo zu tun. Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein. Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund. Was soll dir noch geschehen? Erklär mir, Liebe.
1952 lernt sie beim Dichtertreffen der Gruppe 47 den Komponisten Hans-Werner Henze kennen und folgt ihm nach Ischia und Neapel. Er schreibt die Musik für ihr Hörspiel Die Zikaden, sie das Libretto für seine Oper Der junge Lord. Die Beziehung bleibt eine künstlerische, anders als ihre Liaison mit dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch. 4 Jahre lang führen sie eine intensive, zuweilen zerstörerische Liebschaft. Die Trennung stürzt Ingeborg Bachmann in eine tiefe Krise. Als sie sich dann noch in Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein wiedererkennt, fühlt sie sich verraten.
Die Männer sind unheilbar krank.
1926 kommt Ingeborg in Klagenfurt zur Welt. Kriegsgräuel und den Terror der Nationalsozialisten trägt sie ihr Leben lang mit sich herum und verarbeitet diese Eindrücke immer wieder.
Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt, sucht seinen taubteter Engel ein Grab für den Hass und reichte die Schüssel des Herzens.
Bachmann studiert in Wien und promoviert über den Philosophen Martin Heidegger. Sie arbeitet an ihrem ersten Roman und landet als Sekretärin beim österreichischen Rundfunk Rot-Weiß-Rot. Hier wird 1952 ihr erstes Hörspiel gesendet. Als sie dann den Preis der einflussreichen Gruppe 47 für ihre Gedichte Die gestundete Zeit bekommt, steht sie im Licht der Öffentlichkeit. Sie erscheint auf dem Titelblatt des Spiegel, der ihr einen seitenlangen Artikel widmet. 1959 wird sie für Der gute Gott von Manhattan mit dem wichtigen Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet.
Ich kenne Hotels in Boston und in Philadelphia und vielleicht bald in Paris, aber ich kenne keins in New York. Das ist verrückt, nicht wahr?
Oh, ich bitte Sie.
Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar,
sagt sie in ihrer Dankesrede. Ihre rätselhaft leise Art des Sprechens, die ausdrucksstarken und oft schwer zugänglichen lyrischen Bilder sind eine faszinierende Melange, die ihr die Bezeichnung dichtende Märchenprinzessin einträgt. Aber auch ihr scharfer Intellekt wird gewürdigt. Weniger bekannt ist die lebenslustige Seite der Schriftstellerin, die tanzt und trinkt. Und die vor allem in den Jahren, in denen sie in Rom lebt, Leichtigkeit spürt. Aber die Seelenschwere bleibt ein Teil von ihr. Sie wird tablettenabhängig und stirbt 1973 mit 47 Jahren in ihrer Wohnung in Rom an den Folgen schwerster Brandverletzungen. Wahrscheinlich, weil sie mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen ist.
Katrin Krämer über Ingeborg Bachmann. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Angela Merkel kehrt zurück ins Kanzleramt. Das weiß die Zeit. Hitzefantasie, Fata Morgana? Nein. Kunst. Angela Merkel wird dort hängen, wie die Porträts ihrer Vorgänger auch. Wer sie malt, das war bislang ein streng gehütetes Geheimnis. Es ist der noch nicht 30-jährige Jérémy Queyras. Vor Jahren schon hatte er sich mit einem handschriftlichen Brief beworben und die Sache längst still zu den Akten gelegt, als er im vergangenen Jahr den Zuschlag erhielt. Merkel hatte sich ganz merkelig Zeit gelassen. Zeitkunstkritiker Hanno Rauterberg hat beide besucht und gesprochen über dieses geheimnisvolle Porträt. Er sei ein lebensoffener Mensch, so beschreibt die Altbundeskanzlerin den bislang ganz unbekannten Künstler. Ein junger Mensch, offen und voller Neugier. Davon war sie angetan. Queyras, der Künstler, bescheiden und doch selbstbewusst, gab der Altkanzlerin zu verstehen, dass er sie besser kennenlernen müsse, um sie zu malen. Und auch das gelang. Und das Bild? Anders als ihre männlichen Vorgänger im Amt des Bundeskanzlers, die sich gesetzt hatten, um gleichsam thronend porträtiert zu werden, entschloss sich Angela Merkel fürs Stehen und also für ein anderes Bild von Herrschaft. Sie hat sich nicht niedergelassen, sondern mag es aufrecht und bleibt dennoch so beweglich, als könne sie im Fall der Fälle jederzeit entweichen, raus aus dem Bild. Als gäbe es keinen Rahmen, der sie hält. So beschreibt Hanno Rauterberg seinen Eindruck in der Zeit. Keine Merkel-Raute, das war Künstler und Modell sofort klar, aber Blazer, das war auch beiden klar. Erst blau. Vom Bild privat von der Altkanzlerin bezahlt, sehen auch die Zeitleser nur die Rückseite. Es wird, auch das macht Merkel anders als ihre Vorgänger, zuerst im öffentlichen Raum zu sehen sein, für jedermann Ende Juni im Bode-Museum in Berlin. Erst dann heißt es ab ins Kanzleramt in die Ahnengalerie. Es ist komisch, wenn man langsam Geschichte wird, sagt Angela Merkel, und da hänge ich dann eben. Die ganze Geschichte, die auch die Geschichte einer freundlich unprätentiösen Begegnung eines jungen und eines reifen Menschen, eines Unbekannten und einer Ex-Kanzlerin ist, lesen Sie in der Zeit. Beginnen wir den Sommer zu hassen? Fragt die Frankfurter Allgemeine. Wenige Tage ist er erst alt und die Hitzewelle ist für die meisten eine Belastung. In den 50er Jahren gab es in Deutschland durchschnittlich 3 heiße Tage im Jahr, also Tage, an denen die Temperaturen die 30-Grad-Grenze erreichen, schreibt Jannis Koltermann. In den vergangenen 10 Jahren dagegen waren es durchschnittlich schon 12. Bei einer Erderwärmung um 2,6 Grad, derzeit ein realistisches Szenario, würde sich der Wert in den nächsten Jahrzehnten abermals verdoppeln, so die FAZ. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Ob die große Ingeborg Bachmann heute noch so dichten würde? Sie starb mit 47 Jahren, dieser Tage stände ihr 100. Geburtstag an. Die politische Dimension ihrer Gedichte wurde nicht zur Kenntnis genommen, meint Bachmanns Biografin Andrea Stoll über die Dichterin in der Frankfurter Rundschau. Es kommen härtere Tage. Das Gedicht »Die gestundete Zeit« beschäftigt die Welt. Von ihm ginge bis heute eine dunkle Faszination aus, meint Thomas Schmidt. Vielleicht würde Ingeborg Bachmann heute über den Klimawandel schreiben, auf ihre ganz eigene, dunkle, zeitlose Art. Sie konnte auch ganz anders, direkt, schnörkellos und in fröhlichem Ton, meint die Welt. Und weiter, eine undatierte Notiz beginnt mit diesen hellen Sätzen. Jede Jugend ist die dümmste, die es je gegeben hat. Alle älteren Generationen, ihre glattrasierten Väter und die bärtigen großväterlichen Onkel sind die Schuldigsten. Die Schuldigen fürchten sich vor den Dummen. Wie hellsichtig. Wir sollten mehr Bachmann lesen.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.